why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Ich bin Alan Cassidy.
Und mein Name ist Mirko Melone.
Und wir sprechen heute über ein schwieriges, aber auch faszinierendes Thema. Es geht heute um das Erinnern an den Holocaust. In der öffentlichen Debatte, in der Populärkultur ganz generell. Und ja, bevor wir darüber reden, was meinen wir, wenn wir vom Holocaust sprechen? Wir meinen den Völkermord an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten. Wir werden im Verlauf der Folge sicher auch wieder auf den Begriff zu sprechen kommen. Aber bevor wir weitermachen, ja, warum überhaupt jetzt dieses Thema? Ich glaube, Mirko, uns haben beide die Massenproteste gegen rechts sehr interessiert, die wir in Deutschland beobachtet haben. Die Reaktion auf das Erstarken der AfD, die Reaktion auch auf die Aufdeckung, die mediale Aufdeckung dieser Remigrationskonferenz, wie es hieß, in Potsdam durch rechte Kreise, zum Teil auch mit bürgerlichen Vertretern, eine sehr, ja, erschreckende Sache. Es ist auch so, dass wir im Moment einige Erinnerungsdaten haben, die in diesen Kontext gut passen. Am 27. Januar 1945 war die Befreiung natürlich des KZ Auschwitz durch sowjetische Truppen. In einem ähnlichen Zeitraum, auch im Januar, war die Wannsee-Konferenz, 1942 war das. Das war das Treffen, wo die Nazi-Größen, das Regime, die Endlösung geplant und beschlossen hat, also die sogenannte Endlösung, die Vernichtung der Juden in Europa, alle Juden und ihren Transport in den Osten. Und dann natürlich auch ein Januarsphänomen, auch in dieser Zeit, 1933, 30. Januar, die Machtergreifung Hitlers. Das kommt viel zusammen im Moment, in diesen Wintertagen. Und das ist ein guter Anlass, um über dieses Thema jetzt zu sprechen. Aber wie ist es bei dir, Mirko? Warum jetzt? Hast du sonst noch einen Impuls gehabt? Was fasziniert dich daran, an der Erinnerung an den Holocaust?
Ja, ich hatte tatsächlich einen Impuls oder einen Erinnerungsmoment, wenn man das so nennen kann. Ich bin auf ein Buch gestoßen in einer Buchhandlung, Swiss Holocaust Survivors. Das ist ein Bildband, Fotoband, der zu einer gleichnamigen Ausstellung veröffentlicht wurde. Die Ausstellung stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2017/18. Darin findet man Porträts von Holocaust-Überlebenden, die später dann in die Schweiz geflüchtet sind oder ausgewandert sind. Und dazu dann jeweils auch ganz kurze Auszüge, persönliche Erinnerungen. Ja, und dieses Buch, als ich das in den Händen gehalten hatte, das hat mich sehr berührt zum einen und hat bei mir dann eben auch diese Fragen aufgeworfen, woher kommt eigentlich diese Erinnerungskultur, diese emotionale Beteiligung an der Erinnerung. Du hast es gesagt, warum gehen in Deutschland so viele hunderttausende Menschen auf die Straßen gegen rechts? Ja, wie kam es dazu, dass eigentlich in einer breiten Bevölkerung diese Erinnerung verankert ist? Also wie kam dieses historische Wissen auch um die Vorgänge während des Zweiten Weltkriegs, um die Vorgänge, die dann eben in diesen Holocaust mündeten, in die Gesellschaft, in die populäre Kultur? Und ja, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Also auch diese Schnittstelle zwischen vielleicht akademischer, wissenschaftlicher Forschung und dem, was man auf Deutsch vielleicht Geschichtskultur nennen könnte. Im Englischen gibt es ja diesen schönen Begriff der Public History. Ja, und ich habe mir dafür zwei Ereignisse herausgesucht, um eigentlich auch das Entstehen dieser Erinnerungskultur an den Holocaust exemplarisch aufzuzeigen. Zwei Medienereignisse, du weißt, ich liebe Mediengeschichte. Und ja, anhand dieser beiden Ereignisse möchte ich probieren, ein bisschen nachzuzeichnen, wie dieses Phänomen, diese breit abgestützte gesellschaftliche Erinnerungskultur entstanden ist.
Und bevor wir da reinsteigen, muss man vielleicht anfangen mit ein bisschen Vorgeschichte. Diese Ereignisse, die du dir rausgesucht hast, willst du schnell sagen, worum es geht?
Ja, also wir werden sprechen zum einen über die Fernsehserie Holocaust und wir werden sprechen über einen wahnsinnig bekannten Film, nämlich Schindlers Liste von Steven Spielberg.
Sehr schön. Und Holocaust, das ist ja eine Serie aus den 70ern, Schindlers Liste noch später, 90er. Aber die Auseinandersetzung mit dem Völkermord an den europäischen Juden, die beginnt ja schon vorher. Also das ist ja nicht etwas, das irgendwie in den 70ern erst aus Tapet kommt. Es gibt ja auch vorher Etappen, die den Weg auch bereiten für diese breite gesellschaftliche Debatte, die dann auch in der populären Kultur aufgenommen wird. Was muss man da wissen? Welche sind die wichtigen Eckpunkte?
Ja, es gibt unmittelbar nach Kriegsende natürlich die Nürnberger Prozesse 1946, wo diese Hauptkriegsverbrecher verurteilt werden. Das erfährt natürlich auch ein großes Medienecho. Viele Nazi-Karrieren aber, die gehen dann in der Bundesrepublik Deutschland, auch in der DDR, nahtlos weiter. Da gibt es ja diesen berühmt-berüchtigten Mantel des Schweigens, der ganz lange über der Gesellschaft gelegen hat. Und dann vielleicht so etwas wie eine erste große Aufregung, der Eichmann-Prozess im Dezember 1961, also die Entführung Adolf Eichmanns aus Argentinien durch den israelischen Geheimdienst, durch den Mossad. Und dieser Prozess, der endete dann quasi im Vollzug der Todesstrafe. Eichmann wurde verurteilt. Berühmt oder auch heute noch bekannt ist das Buch oder der Essay von Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, die Banalität des Bösen, wo sie beschreibt, ja, wie das Individuum in diesem System des Massenmords funktioniert hat, also die Logik, die Funktion des Holocausts, viel debattiert worden. Und dann letztlich natürlich auch die 68er-Generation, also jene Generation, die in diesen weltweiten Protestbewegungen sich gegen die Elterngeneration aufgelehnt hat, auch gegen die Konventionen und insbesondere in Deutschland natürlich auch ja, gegen die Generation der Eltern, die eben in der Zeit der NS-Herrschaft lebten und unter Umständen auch mittaten. Das waren so ganz kursorisch skizziert ein paar Etappen. Und dann kommt aber eben in den 70ern nochmal eine ganz neue Dimension. Und da starten wir mit dieser TV-Serie Holocaust.
Und das ist eine amerikanische Serie, muss man sagen. Und in Amerika kann man sagen, dass es die erste breitflächige Auseinandersetzung ist mit dem Holocaust. Oder warum hast du dir ausgerechnet diese Serie rausgesucht? Ich kannte die nicht, muss ich sagen. Ja. Umso mehr interessiert es mich, was es damit auf sich hat.
Ja, Holocaust, also der ganze Titel der Serie lautet Holocaust, die Geschichte der Familie Weiss in der deutschen Übersetzung, ist 1978 ausgestrahlt worden im April. Ist eine vierteilige Fernsehserie. Die wurde dann an vier aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt im US-Fernsehen, ich glaube auf NBC. Und kam dann auch in Deutschland ein Dreivierteljahr später, also im Januar 79 und in Österreich dann auch im März 79. Also in relativ kurzer Zeit auch über den Atlantik gekommen. Und enorm wichtig auch für dieses Phänomen der Erinnerungskultur war, dass das Publikumsinteresse massiv war. Also das ist heute kaum mehr vorstellbar für eine TV-Serie. In den USA ist es so, dass ungefähr 120 Millionen Menschen diese erste Ausstrahlung der Serie gesehen haben im Jahr 1978.
Das ist wahnsinnig viel.
Das ist eine massive Zahl. In Deutschland gibt es vergleichbare Zahlen, da haben damals 20 Millionen Zuschauer, und das ist rund die Hälfte der damals erwachsenen Bevölkerung, haben diese Serie gesehen. Ich habe irgendwo auch gelesen, das waren 36%, also ein Drittel jener, die überhaupt einen Fernseher zu Hause stehen hatten. Also eine unglaubliche Breitenwirkung, schon nur deswegen natürlich sehr erfolgreich. Die Serie war dann auch erfolgreich in Bezug auf Auszeichnungen und Awards. Also ich glaube, da gab es 8 Golden Globes, die verteilt wurden. Und die Serie markierte auch den Durchbruch für 2 Schauspieler, nämlich für Meryl Streep und für James Woods.
Umso mehr fühle ich mich jetzt als Banause nach diesen Schilderungen. Ich kannte es, aber ich schäme es. Aber ich sage es, wie es ist. Ich kannte sie wirklich nicht, diese Serie. Sag doch mal, was ist da der Plot? Wessen Geschichte wird erzählt? Wer ist diese Familie Weiss? Und ja, ist das reine Fiktion? Ist das eine wahre Geschichte? Was muss man darüber wissen?
Also diese Fernsehserie erzählt, wie der Titel sagt, die Geschichte der Familie Weiss, das ist eine fiktive Geschichte dieser jüdischen Berliner Arztfamilie. Und wir gehen nicht in die Tiefe, in die Details. Es gibt Dr. Josef Weiss, es gibt seine Frau Bertha, es gibt ihre drei Kinder. Einer davon, ein Sohn, verheiratet mit einer nicht-jüdischen Frau. Und auch Teil der Serie ist Erik Dorf, ein Anwalt, ein arischer Anwalt, also ein nicht-jüdischer deutscher Anwalt, der aus wirtschaftlicher Notwendigkeit oder eben aus Opportunismus dann zu einem Nazi wird, in der SS aufsteigt und schließlich zu einem Kriegsverbrecher wird. Und der Clou der Sendung ist eigentlich, dass diese Hauptfiguren zwar alle fiktiv sind, also das sind nicht reale Schicksale, aber die Geschichte dieser Familie Weiss steht stellvertretend für die realen Opfer. Und es gibt auch sowas wie eine historische Anbindung, also fast alle wichtigen Ereignisse des Holocausts werden in dieser Serie dargestellt, weil einzelne Familienmitglieder irgendwie darin verstrickt sind. Zum Beispiel thematisiert wird der Aufstand im Warschauer Ghetto. Dann geht es um diese Doppelfunktion des Ghettos Theresienstadt, einerseits als Durchgangslager, andererseits aber eben als Paradelager, als Vortäuschung von humanen Bedingungen, unter denen die Juden eben in diesen Lagern von den Nationalsozialisten gefangen gehalten wurden. Dann auch ein Thema, die Massenexekution in Babinjar, also diese Verbrechen der Wehrmacht und der SS in Osteuropa, das Thema Partisanenkämpfe, Widerstandsbewegung wird thematisiert, auch Flucht aus KZs, also der Aufstand in Sobibor. Also all diese Themen, die historisch verbrieft sind, die tatsächlich stattgefunden haben, die werden in dieser Serie, in dieser fiktiven Serie, von dieser fiktiven Familie miterlebt.
Das ist ja schon mal interessant, wenn ich an die USA denke, Fernsehserien aus den 70ern, da kommen mir wirklich andere Stoffe in den Sinn, Happy Days, so diese Sitcoms, die mehr sich um das amerikanische Familienleben auch drehten, sehr leicht im Ton und im Stoff. Das ist jetzt offenkundig etwas ganz anderes. Was war da überhaupt der Anlass, dass sich die Unterhaltungsindustrie sowas annimmt? Also warum machen die das überhaupt? Ging es um Pädagogik, die Leute ein bisschen aufzuklären, die Amerikaner? Ja. Versprach man sich davon einfach Quote? Was ist da der Hintergrund?
Das ist eine sehr gute Frage, das Warum, das sich letztlich auch nicht abschließend klären lässt. Wir kommen gleich im Anschluss nochmal darauf zurück, auch wenn es um Kritik geht. Für unser Thema, für die Erinnerungskultur ganz wichtig ist, dass diese Ausstrahlung der Serie eigentlich für ganz viele Menschen in den USA und dann eben auch im deutschsprachigen Raum ein derart wichtiger Meilenstein war, weil es eben eigentlich vielleicht die erste Auseinandersetzung mit diesen Geschehnissen des Holocausts war. Ob das jetzt einen pädagogisch-didaktischen Hintergrund hatte bei NBC, Fragezeichen, aber die Serie brachte natürlich den Holocaust ins Fernsehen, in die Unterhaltungsindustrie. Und das hat dann vor allem in Deutschland auch zu einer sehr breit abgestützten Diskussion über die eigene Vergangenheit, über die nationalsozialistische Vergangenheit geführt. Und erstaunlich ist das eben, weil da es eine Fernsehserie war, zum ersten Mal auch große Teile freiwillig dieses Leid der jüdischen Bevölkerung sich angesehen haben. Und insofern ist es eben spannend oder auch für diese entstehende Erinnerungskultur wichtig, weil es eben keine aufgedrückte Aufarbeitung war. Es war kein Prozess der Siegermächte. Es war kein Medienereignis wie zum Beispiel der Eichmann-Prozess. Es war nicht im Rahmen einer Bewegung oder einer Revolution, wie es dann vielleicht in den 68ern der Fall war, sondern es war ein Medienereignis. Du hast es gesagt, Unterhaltungsindustrie. Und in der Forschung gilt heute eigentlich diese Fernsehserie als der eigentliche Beginn der Auseinandersetzung einer breiten Bevölkerungsschicht mit dem Thema. Was allerdings der ausschlaggebende Punkt war, warum NBC überhaupt so eine Folge gemacht hat, bleibt im Dunkeln.
Was waren denn die Reaktionen auf die Ausstrahlung, wenn wir in den USA anfangen? Wie hat sich das ausgewirkt da, diese Serie?
Ja, zum einen hatte man, glaube ich, total unterschätzt, wie realistisch diese Darstellung des Holocausts für die Zuschauerinnen werden würde. Also diese massive Betroffenheit auch, die das ausgelöst hat, die hat man total unterschätzt. Und das war eben, wie gesagt, für weite Teile der Zuschauerinnen das erste Mal, dass sie in Spielfilmlänge oder in epischer Länge 4 Folgen lang dieses Drama des Holocaust gezeigt bekamen. Man muss das schon sagen, es gab zwar Vorläuferfilme, zum Beispiel The Diary of Anne Frank 1959 oder Judgment at Nuremberg 61, Hiding Place 75, das waren alles Filme, die fiktiv oder ja so biopic-mäßig gewisse Aspekte dieses Kriegsverbrechens thematisiert hatten, aber eben nur Fragmente oder Ausschnitte. Und Holocaust hat nun eigentlich zum ersten Mal diese totale, diese ganze Sicht auf dieses massive Verbrechen gegeben. Und jetzt sind wir wieder beim Warum. Dann kamen relativ bald auch die ersten Klagen, nämlich NBC habe mit den Werbeeinnahmen, die sie gemacht haben während den Ausstrahlungen, einen Gewinn erzielt. Also quasi die Kommerzialisierung des Holocausts.
Geld gemacht mit dem Schicksal.
Geld gemacht mit dem Schicksal. Genau. Und ja, was funktioniert meistens als gutes Marketingmanöver? Man macht einen Umkehrschluss. NBC hat dann diese Anschuldigungen zurückgewiesen, und zwar mit dem Argument, man habe die Öffentlichkeit gebildet, indem man eben den Holocaust ins Bewusstsein der Gesellschaft geholt habe. Also es ist ein bisschen dubios, es ist nicht ganz klar, was NBC dazu bewogen hat, in diese Serie zu investieren. Wahrscheinlich waren es schon nicht nur Wohlfahrtsgedanken, aber im Endeffekt hatte es natürlich dann auch einen Bildungseffekt innerhalb der Gesellschaft.
Und mindestens so interessant ist ja die Frage, wie es dann in Deutschland aufgenommen wurde. Die Serie wurde da ja danach ausgestrahlt. Wie sah es denn dort aus?
Genau, also abgesehen von der Betroffenheit natürlich, auf die wir gleich noch eingehen werden, ganz interessant, es gab Bombendrohungen und Anschläge rechtsextremer Terroristen im Vorfeld. Wurde zum Beispiel, um eine Ausstrahlung der Dokumentation Endlösung zu verhindern, das war eine Dokumentation, die quasi als Einführung auf diese Serie vorab ausgestrahlt wurde. Um das zu verhindern, haben 3 Rechtsextreme 2 Sendemasten der ARD gesprengt. Einer dieser 3, der wurde dann später NPD-Politiker. Aber da gab es einen massiven rechtsextremen Widerstand auch. Und anders als viele Dokumentationen über das nationalsozialistische Deutschland wurde dann eben diese Serie auch in Deutschland zu einem massiven Medienereignis und hat dann eben diese öffentliche Debatte forciert.
Und das hat funktioniert, obwohl das Publikum ja ein ganz anderes war. Also eine amerikanische Serie für ein amerikanisches Publikum über den Holocaust, das ist ja offenkundig nicht dasselbe, wie dasselbe in Deutschland auszuschauen, aber hat trotzdem einen Nerv getroffen.
Hat einen Nerv getroffen, insofern aber ein bisschen anders, weil die Betroffenheit natürlich ein bisschen anders gelagert war. Also in Deutschland wurden zum Beispiel anschließend an die einzelnen Folgen dieser Serie sogenannte Open-End-Diskussionen ausgestrahlt. Da muss man sich so vorstellen, es gab längere Live-Episoden im Anschluss an die Serie unter der Leitung des damaligen WDR-Programmdirektors Heinz-Werner Hübner. Und der hat da unter anderem Historiker versammelt, Zeitzeugen, zum Beispiel Eugen Kogon, der hatte schon 1946 ein Standardwerk zur NS geschrieben. Und die haben da diskutiert, und der Clou dabei bei diesen Open-End-Diskussionen war es eben, dass die Zuschauerinnen sich mit Fragen einschalten konnten. Also die konnten per Telefon anrufen, direkt in diese Live-Diskussionsrunde.
Ohne Filter.
Ohne Filter. Und der Effekt war auch da, dass massiv unterschätzt wurde, wie die Betroffenheit im Publikum sein würde, denn die Redaktion wurde insgesamt über 23.000 Mal angerufen. Also es gab 4 Sendetermine, 4 Open-End-Diskussionen, und es haben sich 23.000 Leute gemeldet. Und der Tenor war eigentlich, dass diese Menschen überwiegend schlicht schockiert waren. Sie waren wütend, riefen diese Redaktion an, und die Hauptfrage der Zuschauerinnen war, so zusammengefasst, wie konnten solche barbarischen Taten überhaupt geschehen? Also wie konnte das passieren in Deutschland? Und das war für ganz viele Menschen ein unglaublicher Schock, als sie diese Serie gesehen haben. Und die Diskutanten da in dieser Runde, die Historiker, die waren auch kaum fähig, diese Fragen zu beantworten. Die waren schlicht überfordert. Und
also sehr eindrücklich, ja, wenn ich schnell einhaken darf. Also es ist ja nicht so, dass man nicht gewusst hat, was sich unter der NS-Herrschaft zugetragen hat. Aber offensichtlich wurde da einfach 2-3 Jahrzehnte in einem derartigen Ausmaß nicht darüber geredet, dass dann diese Serie, dieses Ereignis gereicht hat, um diesem Schock dann Bahn zu brechen.
Ja, es war, wenn man es ein bisschen zugespitzt oder überspitzt auch formulieren würde, vielleicht ein sehr breitenwirksamer Moment, in dem eine Kollektivschuldthese in den Raum gestellt wurde. Denn man, wie du gesagt hast, man wusste zwar vom NS-Staat, man wusste von den Verbrechen, es war ja nichts Unbekanntes in dem Sinne, aber diese Fernsehserie, die hat nun gezeigt, auch wenn es fiktiv war, in welchem Ausmaß eben auch gewöhnliche Deutsche, um das mal so in Anführungszeichen in den Raum zu stellen, am Holocaust beteiligt waren, davon profitiert haben. Und das, glaube ich, hat bei ganz vielen Menschen diesen Schock auch ausgelöst. Und es gibt vielleicht noch 2 ganz besondere Folgen, die ich erwähnenswert finde, die aus dieser Ausstrahlung der Serie hervorgegangen sind. Die Fernsehserie soll nämlich auch dazu beigetragen haben, dass der Deutsche Bundestag 1979 eben unter diesem Eindruck der Verbrechen des Holocaust die Verjährungsfrist für Mord aufgehoben hat. Also bis dahin gab es eine Verjährungsfrist für Mord und unter diesem Eindruck des Ausmaßes des Massenmordes und auch der Beteiligung ganz vielen Menschen an diesem Massenmord wurde diese Verjährungsfrist aufgehoben. Das ist das eine. Und das andere ist, und da sind wir beim Begriff Holocaust, der war vor dieser Serie nicht gebräuchlich. Also man sprach davor eigentlich vom Massenmord an den Juden. Und mit dieser Serie ist eigentlich dieser Begriff Holocaust in den Sprachgebrauch eingezogen. Also Holocaust ist ein Begriff aus der jüdisch-christlichen Tradition und bedeutet, ich bin kein Linguist, aber ich habe gelesen, das bedeutet Brandopfer. Und eigentlich ist mit dieser Serie dieser Begriff gängig geworden. Wurde dann auch in Deutschland von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 1979 gewählt. Bisschen morbid. Aber da sieht man schon auch, was für einen Impact diese Serie gehabt hat.
Absolut. Die Serie, wenn ich mir das so anhöre, die wirft ja auch wahrscheinlich Fragen auf damals, die auch heute noch verhandelt werden, wenn es um dieses Thema geht.
Ja.
Und wenn es darum geht, wie dieses Thema künstlerisch, populärkulturell auch aufgearbeitet wird. Es geht ja um die Frage, wie viel Schrecken man darstellen kann, darf, welchen Schrecken, ob man das überhaupt darf. Und damit verbunden, ob denn die Kunst, die Kultur dieses ohnehin schon sehr emotionale Thema noch weiter emotionalisiert, indem sie das tut, indem sie das darstellt. In diesem ganzen Komplex, in dieser Frage danach, ob das auch legitim ist, wenn es um den Holocaust geht, die Emotionen noch quasi künstlich zu befeuern, kann man das sagen? Wie muss man diese Serie Holocaust da einordnen?
Ist eine nicht beantwortbare Frage, beziehungsweise ist eine ganz wichtige Frage, möchte ich auch ganz am Schluss dieser Folge nochmal darauf zurückkommen. Genau wie du das geschildert hast, kam das natürlich auch recht schnell als Kritik oder auch als rhetorische Frage, die in den Raum gestellt wurde. Ist es legitim, diese undarstellbaren Schrecken des industriellen Mordes an den Juden überhaupt fiktional zu inszenieren? Und es hieß dann relativ schnell von einigen Kommentatoren, dass das eben auch zu einer Trivialisierung der Geschichte führe, zu einer Vereinfachung, weil ja mit dieser filmischen, künstlerischen Umsetzung eben weniger auf Bildung und Aufklärung gesetzt würde, sondern mehr auf Emotionen, auf mitreißende Emotionalisierung. Und dieser ja auch damit verbundene Kommerzvorwurf, der ist sehr prominent auch in der Zeit schon geäußert worden. Also es gab da Stimmen, die sagten, der Film sei kommerzielles Kalkül, eine Seifenoper. Und es gibt so ein ganz schönes Zitat oder ein treffendes Zitat, das diesen Sachverhalt veranschaulicht, von Eli Wiesel, der geschrieben hat über diese Holocaust-Serie: untrue, offensive, cheap. As a TV production, the film is an insult to those who perished and to those who survived. Also eine totale Ablehnung, weil es eben ja aus der Traumfabrik kommt. Und der Historiker Tony Judd, der schrieb darüber auch: The purest product of American commercial television. Its story simple, its characters mostly two-dimensional, its narrative structured for maximum emotional impact. Also nicht unbedingt eine Würdigung. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite trotzdem diesen unglaublichen Impact. Und da stellt sich dann die Frage, ist das erlaubt? Darf man das? Stellt sich ja immer bei heiklen Themen allen, das weißt du ja auch. Und Fakt ist eben auch, die Serie hat geschafft, was Hunderte, vielleicht Tausende von Büchern, Filmen, Sendungen, Archivquellen, Gedenkmonumente und so weiter und so fort in diesen drei Dekaden seit dem Kriegsende 1945 nicht geschafft hatten. Nämlich, dass die Bevölkerung über das Ausmaß der Kriegsverbrechen informiert worden ist und daran Anteil genommen hat. Also es eben nicht nur, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch dann für das Entstehen einer gesellschaftlichen Erinnerungskultur relevant ist. Es ist eben nicht nur Information. Es ist nicht nur eine politisch-historische Bildung, sondern es ist eben auch eine emotionale Bildung. Diese Serie hat aufgewühlt, hat die Zuschauerinnen teilhaben lassen oder sie zumindest so weit gebracht, dass sie am Schicksal dieser 6 Millionen ermordeten Juden Anteil genommen hat. Und ich glaube, darum war diese Serie auch so wichtig. Aber klar, die Frage, ob es legitim ist, die bleibt natürlich im Raum.
Also meine Meinung ist da ziemlich klar. Als Journalist bin ich dafür, dass man Geschichten so erzählt, auch wahre Geschichten, auch schreckliche Geschichten, dass sie ein Publikum haben, dass sie ein Publikum finden. Aber gut, darauf kommen wir vielleicht am Schluss nochmal zurück. Bevor wir jetzt zum zweiten Medienereignis gehen, das du dir rausgesucht hast, diesem einen Film, der ein bisschen später entstand, den viel mehr Leute noch kennen als diese Serie. Über die sprechen wir nach der Pause, weil eine Pause machen wir jetzt. Bleibt dran, wir sind bald wieder zurück. Bis gleich. Und da sind wir wieder bei Überall Geschichte. Heute mit einer Folge über das Erinnern und die Erinnerung an den Holocaust. Wir hatten es vor der Pause von einem Film, der aus den 90ern ist, der aber eine starke Nachwirkung hat bis ins Heute. Wir reden nämlich über Schindlers Liste, Mirko. Du hast sie denn rausgesucht, den Film von Steven Spielberg. Erzähl doch mal, warum hast du dir den rausgesucht? Warum ist der so wichtig für unsere Erinnerung an den Holocaust?
Den Film habe ich mir rausgesucht, weil er ähnlich wie die Fernsehserie Holocaust zu Beginn der 90er Jahre nochmals den Ton ein bisschen anders gesetzt hat in dieser Erinnerungskultur zum Holocaust. Vielleicht ein paar ganz kurze Worte zum Film. Dieser Film beruht auf einer Adaption des gleichnamigen Romans von Thomas Kennelly. Also in der Kurzfassung, es geht um den deutschen Unternehmer Oskar Schindler. Schindler ist Mitglied der NSDAP, Opportunist, Kriegsgewinnler, beschäftigt in seinen Fabriken Juden als billige Arbeitskräfte und ja, wandelt sich dann auch im Laufe des Films, läutert sich, könnte man sagen, beginnt damit, Juden anzustellen, um sie vor dem Tod im KZ zu bewahren und erfasst ihre Namen in Listen und daher auch der Titel Schindlers Liste. Ja, und letztlich rettet er so bis zum Kriegsende insgesamt etwa 1200 Menschen, die sogenannten Schindlerjuden. Und diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, also es ist diesmal nicht eine fiktive Geschichte. Oskar Schindler, den gab es wirklich. Es ist aber natürlich ein Hollywood-Film. Wir kommen später noch auf den Regisseur, auf Steven Spielberg zu sprechen. Also Schindlers Liste ist eine wahre Geschichte, gemischt aber natürlich mit ganz vielen Szenen, Episoden, die so gar nicht überliefert sein können und die natürlich der Dramaturgie des Films dienen, der Ausgestaltung der Charaktere. Und ja, insofern vielleicht auch diskutabel, ist es ein dokumentarischer Film? Fragezeichen. Jedenfalls, dieser Film basiert auf diesem Roman von Thomas Kenelly. Kenelly hatte schon Ende 70er, Anfang 80er Jahren mehr als 80 Schindlerjuden interviewt und hat dann daraus ein halbdokumentarisches Buch geschrieben, das 1982 erschienen ist, Schindlers Liste. Und interessant ist dann auch dieser Weg bis hin zum Film. Also diese Verfilmung von Oskar Schindlers Geschichte, die sollte eigentlich schon in den 50er Jahren erfolgen, durch den österreichisch-amerikanischen Regisseur Fritz Lang. Also Fritz Lang ist weltbekannt, hat Metropolis gedreht, 1927-28. Also es gilt als eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Diese Verfilmung wurde dann auch gepusht von Schindler selbst, beziehungsweise einem geretteten Schindler-Juden. Hat dann aber nicht geklappt. Schindler hat auch selbst probiert, über die Verwertung seiner Geschichte mit verschiedenen Unternehmen zu verhandeln, unter anderem mit Walt Disney. Hatte aber keinen Erfolg. Es gab dann in den 60ern weitere Versuche, diese Geschichte zu verfilmen, bis dann eben 1982 dieser Roman kam. Und Universal Pictures hat sich sofort die Rechte gesichert an diesem Roman. Und, auch das interessant, gleichzeitig Steven Spielberg in Kenntnis davon gesetzt, dass dieser Stoff zur Verfügung stehe und dass man ihn als passenden Regisseur dafür sehe. Und dann hat es dann aber nochmal 10 Jahre gedauert. Und Spielberg selbst, habe ich gelesen, auch interessant, hat sich offenbar erst 1991 final dafür entschieden, diesen Film zu drehen, als er das Krakauer Ghetto besucht hatte.
Spielberg, muss man sagen, ist zu diesem Zeitpunkt ja schon eine fixe Größe in Hollywood. Ja. Er hat E.T. gemacht, hat Jurassic Park gemacht, sehr erfolgreiche Filme.
Ja.
Aber was er mit Schindlers Liste gemacht hat, ist ja dann schon nochmal etwas ganz Eigenes. Ein riesiger Erfolg, weltweit über 320 Millionen Dollar eingespielt, 7 Oscars gewonnen, also sowohl kommerzielle als auch kritische Anerkennung durch die Branche, durch die Filmindustrie. Und auch da wieder die Frage, die damit verbunden ist, kann man, darf man mit der filmischen Inszenierung des Holocaust auch so viel Geld machen? Ja. Aber wenn man einfach mal über den Erfolg reden kurz, wo liegen denn die Gründe? Warum schlägt dieser Film so ein?
Ja, long story short, zum einen sagen die Filmkritikerinnen eigentlich fast unisono, dass es sich bei diesem Film um ein Meisterwerk handelt. Also der Film ist handwerklich hervorragend umgesetzt in Bezug auf Schnitt, Szenerie, die Dramaturgie, die Figuren. Es ist authentisch, es ist ein extrem hochklassiger Cast. Also Oskar Schindler wird gespielt von Liam Neeson. Der war damals noch eher unbekannt, aber natürlich ein sehr guter Schauspieler. Dann haben wir Ben Kingsley, der Isaac Stern spielt. Ralph Fiennes als Lagerkommandant, Amon Göth. Also das sind sehr herausragende Schauspieler, die da beteiligt sind. Oft unterschätzt auch der Filmsound. Also das Hauptthema wurde eingespielt von einem jüdischen Geiger, von Itzhak Perlmann. Der Rest dann vom Boston Symphony Orchestra. Also auch das sehr herausragend. Und wieder, um die Brücke zu schlagen, auch zu unserem Thema, für diese Erinnerungskultur zum Holocaust ganz wichtig, weil dieser Film war eben auch unglaublich mitreißend und bewegend. Also da war oder ist auch ganz viel Pathos drin. Hollywood, könnten wir jetzt sagen. Das war dann auch eine Kritik, da kommen wir drauf zurück. Und ja, lass mich ein Beispiel geben. Es ist vielleicht einfacher. Der Film dauert, glaube ich, über 3 Stunden. Also wir können hier nicht die ganze Handlung abspulen, aber ein Beispiel für diese Emotionen, auch für diese klassischen narrativen Strukturen, die in diesem Film eingewoben sind. Es gibt diese Szene am Schluss in der Geschichte von Schindler. Also es ist Kriegsende, das wird im Radio verkündet. Man verwendet da, glaube ich, sogar die Originalrede von Churchill. Also auch da so ein authentischer Touch. Schindler versammelt dann die jüdischen Arbeiterinnen und die deutsche Wachmannschaft in seiner Fabrik und hält einen persönlichen Appell in dieser Halle. Also er stellt da die Wachsoldaten auch vor die Wahl. Sie könnten die Juden jetzt gemäß Befehl erschießen oder es sein lassen. Und sie würden sowieso zu ihren Familien heimkehren, aber sie werden entweder als Mörder heimkehren oder als Männer. Und die Soldaten wollen natürlich Männer sein. Schindler legt dann gemeinsam mit den Juden, Jüdinnen 3 Schweigeminuten ein zum Gedenken an die vielen Toten. Die Wehrmachtssoldaten, Wachsoldaten, die ziehen ab. Und das wäre schon pathetisch genug, aber es geht dann noch weiter. Nach Mitternacht verlässt dann Schindler mit seiner Frau die Fabrik, weil sie vor der näherrückenden Roten Armee fliehen. Und er verabschiedet sich da von Itzhak Stern und seinen Arbeitern und die überreichen Schindler dann einen von allen unterzeichneten Schutzbrief, also einen Beleg für die rettenden Taten Schindlers und ein Geschenk. Sie überreichen ihm nämlich zum Zeichen der Dankbarkeit ein aus Zahngold selbst angefertigter Ring. Also im Film opfert sich quasi einer der Juden, lässt sich den Goldzahn ziehen, der dann in Ringform gegossen wird und auf diesen Ring eingraviert wird ein Zitat aus dem Talmud. Und das ist ein sehr bekanntes Zitat, nämlich, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.
Mhm.
Und Schindler, der zaudert dann, weint, bedauert, dass er nicht noch mehr Menschen gerettet habe, fragt sich dann auch rhetorisch so zu sich selbst und zu Stern, was, wenn ich zum Beispiel meine NSDAP-Anstecknadel noch versetzt hätte, was, wenn ich mein Auto versetzt hätte, dann hätte ich noch mehr Geld gehabt, hätte noch mehr jüdische Menschen in meiner Fabrik anstellen können und retten können und so weiter. Also es ist eine unglaublich emotionale Szene auch zum Schluss. Ja, und davon lebt dieser Film, dass er auch die Zuschauerinnen unglaublich mitnimmt. Also mich selbst hat es nimmt mich auch jetzt mit, wenn ich quasi in meinen Notizen nachschaue. Das ist, wenn man diese Bilder vor den Augen hat, das ist unglaublich emotional.
Es ist absolut das komplette Gegenteil, auch in der Machart von zum Beispiel Private Ryan, Saving Private Ryan, der ja auch von Spielberg ist, aber von einer ganz anderen Tonalität. Aber emotional sind beide Filme, emotional ist vor allem auch Schindlers Liste. Was ihm ja auch gelingt damit, glaube ich, ist, dass er eine Art Identifikation weckt bei den Zuschauerinnen mit dem Schicksal der Juden in dieser Fabrik. Was denkst du, wie verläuft da der Weg? Also wie kommt man dazu, diesen Film zu schauen und dann am Schluss zur Erkenntnis zu gelangen, dass so etwas nie wieder geschehen darf? Wie funktioniert diese emotionale Wirkung des Films?
Spielberg schafft es eigentlich wirklich mit unglaublicher Finesse, einzelne Schicksale darzustellen, mit denen man sich auch identifizieren kann. Und es gibt so eine Szene, dafür ist der Film auch bekannt, wo die Farbe ein tragendes Element wird. Der Film ist ja komplett in Schwarz-Weiß gehalten, mit einer Ausnahme oder mit zwei Ausnahmen. Es gibt nämlich an einem Punkt im Film die Szene, in der das Krakauer Ghetto geräumt wird. Historisch gesehen war das der 13. März 1943 und Oskar Schindler verfolgt von einer Anhöhe oberhalb des Ghettos diese Räumung und ihm fällt ein kleines Mädchen auf, das durch die Straßen irrt. So 3 Jahre alt, 4 Jahre alt. Und dieses Mädchen hat einen roten Mantel an. Und das ist eigentlich durch den ganzen Film hindurch die einzige Farbe, die sichtbar wird. Und das fällt natürlich sofort auf, weil sonst eben alles in Schwarz-Weiß ist. Es gibt noch eine andere Szene, also Kerzen, die die Juden zum Schabbat in Schindlers Fabrik anzünden. Aber diese rote Farbe fällt sofort ins Auge. Das Mädchen versteckt sich dann irgendwo im Ghetto unter einem Bett, glaube ich. Und ja, ganz viele Bewohner des Ghettos, die sich auch verstecken, die werden dann natürlich erschossen. Und herzzerreißend ist dann, dass eben später im Film anlässlich der Exhumierung dieser in Krakau vergrabenen Leichen, ein Jahr später, 1944, Oskar Schindler diesen roten Mantel auf einer Leichenkarre wiederentdeckt. Hm. Und diese Leichen, das ist völlig unpersönlich, das ist ein Leichenhaufen auf einer Karre, aber durch diesen Farbeffekt, durch diesen Mantel, erkennt sowohl Schindler als natürlich auch jeder Zuschauer, jede Zuschauerin sofort, dass es sich um dieses Mädchen handelt, das sich versteckt hatte, aber eben erschossen wurde. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich auch dafür, wie der Film funktioniert. Also dieses einfache Runterbrechen auf ein einzelnes Schicksal, das zugleich diesen absoluten Schrecken des Nazi-Terrors, der Vernichtung der europäischen Juden veranschaulicht. Und es ist jetzt eine Nebenbemerkung, Side-Note, dieses Mädchen mit dem roten Mantel, das gab es offenbar wirklich. Hieß Roma Ligocka, überlebte, kam 1994 dann zu einer Premiere von Schindlers Liste in Polen und schrieb danach ein Buch über ihre Geschichte. Also es gibt auch dokumentarische Bilder von so einem Mädchen, auf die sich dann Spielberg wahrscheinlich auch gestützt hatte bei seinen Dreharbeiten. Jedenfalls dieses Mädchen oder die Figur dieses Mädchens, das ist so eine Art magisch-märchenhafte Figur auch, also die Schindler auch den Weg hin zum Guten weist. Also das Mädchen im roten Mantel zeigt dann auch so ein bisschen das Leitmotiv oder eines der Leitmotive des Films, nämlich das Leiden der Kinder, die Unschuldigen, die eben in diesem Holocaust ja getötet werden. Und es symbolisiert eigentlich die Wandlung Schindlers zum Guten, und damit hat dieser Film natürlich insgesamt auch so einen Erlösergestus oder so eine kathartische Wirkung.
Wenn du das so erzählst, dann wird einem, glaube ich, wieder bewusst, also mir geht es so, dass es einfach auch ein sehr guter Film ist.
Ja.
Aber eben, das sind ja auch alles Methoden, die einfach handwerklich sehr gut sind. Storytelling-Methoden, filmische Methoden.
Genau.
Trotzdem wird dem Film und dem Regisseur, glaube ich, zugestanden, dass er den Holocaust, dieses schwierige Thema, authentisch vermittelt hat. Das war zumindest die Kritik der damaligen Zeit, als es rausgekommen ist. Was denkst du, warum war das jetzt in diesem Fall so? Vielleicht anders auch als bei der vielen Kritik, die es über die Holocaust-Serie aus den 70er gab. Welche Folgen hatte das auch, diese positive Wahrnehmung, dass man da was hat, das authentisch ist?
Zum einen, vielleicht um das im Schnelldurchlauf kurz aufzuzählen, also es gab natürlich oder gibt verschiedene Tricks und Techniken, um diesen Film authentisch wirken zu lassen. Zum einen Schwarz-Weiß-Bilder, die natürlich eine Ähnlichkeit zu dokumentarischen Aufnahmen vermittelt. Dann, es wurde an Originalschauplätzen gedreht, das Original-Tonmaterial, das verwendet wird, also eben zum Beispiel Winston Churchills Radioansprache zur Kapitulation Deutschlands und zum Kriegsende. Dann gibt es an 24 Stellen im Film Texteinblendungen mit Informationen, also zum Beispiel der Zeitpunkt der Handlung, der Ort, Infos zum Kriegsverlauf und so weiter, die dann dem Film so eine Art journalistische, dokumentarische Note verleihen. Und es gibt natürlich noch diesen Epilog ganz am Ende, der eigentlich nicht mehr Teil der Geschichte Schindlers ist, wo dann zum einen alle Namen der Schindlerjuden eingespielt werden und die realen Menschen, also diese noch lebenden Schindlerjuden zusammen mit ihren Nachkommen und den Darstellern des Films so in einer Art Menschenkette durch eine Landschaft laufen, mutmaßlich Israel, und die dann einen Stein auf das Grab von Oskar Schindler legen, also auf das Grab ihres Retters. Und da entsteht natürlich bei den Zuschauerinnen der Eindruck, dass alles, was sie zuvor gesehen haben, der Wahrheit entsprechen muss, weil es gibt eben diese Menschen, es gibt diese Schindlerjuden, die ganz real zum Grab Oskar Schindlers gehen. Man sieht auch Liam Neeson, also den Darsteller Schindlers, der zwei Rosen aufs Grab legt in diesem Epilog. So, das sind so diese Techniken, um den Film authentisch zu machen. Und du hast das natürlich angesprochen oder bereits angetönt, was passiert nun, wenn ein Film über den Holocaust besonders authentisch wahrgenommen wird? Er wird im Westen, vor allem in Deutschland, natürlich als geeignetes Mittel zur Aufklärung erachtet. Also der Film wird zum Schulstoff, in vielen Ländern Pflichtstoff auch, für die politische Bildung im Schulunterricht. Und allen, als ich diese Folge vorbereitet habe, ist mir dann auch die persönliche Erinnerung wieder hochgekommen. Du magst dich erinnern, wir hatten zusammen Geschichteunterricht. Wir haben diesen Film damals geschaut in der 9. Klasse, Schindlers Liste.
Stimmt.
Wir haben den geschaut bei Herrn Weber.
Schöne
War
Grüße.
War ein bisschen unvermittelt.
Schöne Grüße Schöne an dieser Grüße. Stelle. Aber stimmt, ja.
An dieser Stelle,
stimmt.
Genau. Und ich mag mich erinnern, wir hatten das Thema Zweiter Weltkrieg, Holocaust war so ein bisschen eine Side-Note. Vielleicht auch der Film spricht für sich. Wir haben den geschaut, nicht wahnsinnig viel Kontext dazu. Ich weiß, er sprach sogar eine Warnung aus, wer blöde Kommentare oder Ähnliches von sich gebe, der fliegt aus dem Klassenzimmer. Aber ja, also dieser Film hat aufgrund seiner Authentizität oder seiner vermeintlichen Authentizität auch Eingang gefunden in die Schul- und Lehrpläne.
Und trotzdem, bevor wir den Film jetzt ganz kritikfrei abfeiern, es gab diese Kritik, trotzdem ist ja auch klar, wenn einer wie genau. Spielberg ein Thema nimmt, es mit sehr viel Geschick auch zu einem riesigen kommerziellen Erfolg macht, dann ist auch Kritik nie weit. Und wahrscheinlich, nehme ich an, war das Kommerzargument auch da ganz vorne. Aber wie war es da konkret? Was hat man denn nicht gut gefunden auch an dem Film? Und was sagt das vielleicht auch aus über diese Erinnerungsdebatte über den Holocaust?
Ja, es gab grundsätzlich viele Kritikpunkte, auch sehr verschiedene, und ich kann versuchen, so die vier wichtigsten kurz zusammenzufassen. Also es gab erstens den Vorwurf der Vereinfachung und auch Verfälschung, also dass Spielberg historische Sachverhalte zu simpel oder eben auch falsch dargestellt habe. Also es gibt zum Beispiel die Szene mit den Jüdinnen in der Gaskammer, die völlig ängstlich darauf warten, dass das Gas aus den Duschköpfen strömt und dann kommt Wasser raus. Und das vermittelt natürlich einen Eindruck, man konnte lebend aus diesen Gaskammern davonkommen. Die Story steht da ganz klar im Vordergrund, ist emotional auch konstruiert, maximaler Effekt auf die Zuschauerin. Ja, also das klassische Argument, die gute Geschichte versus die Geschichte, die eben tatsächlich gewesen sei, also das, diese künstliche Emotionalisierung und damit einhergehend eben Vereinfachung. Das war so einer der ganz großen Kritikpunkte. Dann auch, dass zweitens Juden als unpersönliche Masse dargestellt seien, also dass sie nicht handlungsfähig gewesen wären und auch oft mit antisemitischen Stereotypen dargestellt gewesen seien, also zum Beispiel als geldgierig, als schwache Figuren, feminisiert und so weiter. Dann war einer der Kritikpunkte der Aspekt, den ich bereits zuvor schon angesprochen habe, dass eben der Holocaust so als eine Art Episode dargestellt wird, als eine Katharsis, also als eine Reinigung. Also der Film suggeriert eigentlich, dass der Holocaust zwar ganz schrecklich war, aber schließlich am Ende doch der Staat Israel steht. Also dieser Epilog im gelobten Land, der suggeriert so ein bisschen einen heilsgeschichtlichen Zugang, so eine religiös aufgeladene Sichtweise auf diesen Holocaust.
Gibt ihm einen Sinn, wenn man das Böse sagen will.
Genau, exakt. Man gibt dem Holocaust einen Sinn, man kann ihm doch noch etwas Gutes abgewinnen, wenn man so will. Und das war natürlich ein riesiger Kritikpunkt. Und letztlich, als letzter großer Kritikpunkt, viertens die Darstellbarkeit. Also der Vorwurf, dass der Holocaust und seine Schrecken eben nicht darstellbar seien oder dass es zumindest nicht zulässig sei, den Holocaust mit den Mitteln des Films, mit künstlerischen Mitteln darzustellen. Und vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr zu dieser Diskussion auch über die Darstellbarkeit mit filmischen Mitteln. Denn für mich persönlich ist das einer der Punkte, wenn nicht der Punkt, der eben auch den Kern dessen berührt, was sowohl Schindlers Liste als auch Holocaust eben zu solchen Stützpfeilern einer breiten Erinnerungskultur gemacht haben. Und diese Grundfrage, ob das Schrecken, das Elend, diese Unfassbarkeit der Vernichtung darstellbar seien oder nicht, die kann man natürlich stellen, diese Frage, geht, glaube ich, auch wesentlich auf eine Aussage von Adorno zurück. Der hat gesagt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Und das insinuiert so ein bisschen ein Verbot gegen sämtliche künstlerischen Versuche der Darstellung dieser Erfahrungen des Holocaust. Da gab es aber schon zu Adornos Zeiten massive Kritik, auch von jüdischen Kunstschaffenden. Also das ist eine Frage, die eigentlich seit Anbeginn verhandelt wird.
Du hast vorhin eindrücklich geschildert, was Holocaust, die Serie, die amerikanische, ausgelöst hat in der öffentlichen Debatte. Wie war es denn bei Schindlers Liste in den 90ern?
Ich glaube, was unbestritten ist, auch in der Forschung, in der Literatur, gilt dieser Film Schindlers Liste eigentlich weiterum als der Film, der das Bild von Geschichte bei seinem Publikum ganz wesentlich und auch unglaublich nachhaltig beeinflusst hat. Vielleicht wie kein Film zuvor, vielleicht auch wie kein Film seitdem. Und besonders in Deutschland ist Schindlers Liste natürlich ein Meilenstein. Also es ist auch so eine Art, ein Bruch. Es ist Ausdruck dafür, dass es einen neuen, einen offenen Umgang auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gibt, einen ungezwungeneren Zugang zum Thema, eventuell vielleicht auch ein Effekt der Zeit. Es ist eine andere Generation, die sich diesen Film anschaut. Es sind nicht mehr die 70er Jahre, es sind die 90er Jahre. Es sind neue Menschen dazugekommen, die sich mit der Geschichte, mit der Vergangenheit auseinandersetzen, vielleicht ein bisschen mehr Distanz auch haben zum Thema. Und dieser Film Schindlers Liste, der beendet eben eigentlich dieses unausgesprochene oder vielfach kritisierte Thema, dieses Bilderverbot oder die Frage, lässt sich das darstellen? Weil es gibt danach natürlich einiges an Darstellungen zum Holocaust, auch im Mediumfilm. Und ein ganz wichtiger Effekt auch des Films ist, dass Schindlers Liste den Holocaust in gewisser Weise universalisiert hat. Also man hat ganz lange auch noch mit der Fernsehserie Holocaust, Ende der 70er Jahre, war der Holocaust ein deutsches Phänomen, zumindest ein europäisches Phänomen, und mit Schindlers Liste tritt nun ein Effekt ein, dass der Holocaust, aber auch Auschwitz zum Beispiel, emblematisch werden. So die Chiffren des Bösen ist so ein Ausspruch, oder Symbole des Bösen. Und das kann man natürlich nachvollziehen zum einen, aber da gab es natürlich auch ganz viel Kritik. Also man hat von einer Disneyfizierung des Holocausts gesprochen. Und der Impuls dahinter ist eigentlich, dass Schindlers Liste sowas wie der Beginn davon ist, dass der Holocaust als eine Parabel angesehen wird für das universelle Leid. Also der Holocaust als Sinnbild, als maximaler Ausdruck dessen, was den Menschen an Leid angetan werden kann. Und Spielberg selbst, fand ich ganz interessant, er hat auch mehrfach gesagt, der Film sei zum Beispiel auch für Afroamerikaner oder Bosniaken, also in den 90er Jahren war ja das Thema Jugoslawienkrieg virulent, der wäre für diese Bevölkerungsgruppen genauso relevant wie für Juden. Also dieser Anspruch, der Holocaust steht als universelles Symbol für das Leid der Menschen, für Völkermord.
Und das ist ja eine nicht ganz unumstrittene Aussage.
Die ist nicht ganz unumstritten, genau.
Wenn man jetzt einen Schritt zurücknimmt, wir haben zwei Hollywood-Produkte besprochen, die den Holocaust behandelt haben und die ihn auch in Europa erklärt haben, den Holocaust, einem ganz breiten Publikum. Ja. Wie lautet denn das Fazit? Wie lautet dein Fazit, wenn du auf diese beiden Medienereignisse zurückschaust? Müssten wir den Amerikanern, müssen wir Hollywood dankbar sein?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich würde sagen, diese beiden Produktionen, und darum habe ich sie auch ausgewählt, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, da bin ich aber wahrscheinlich auch nicht alleine. Ich würde sagen, das sind wohl die beiden wirkungsvollsten Darstellungen der NS-Verbrechen, die es gibt in der breiten Wirkung. Und natürlich muss man da ein bisschen historisch differenzieren. Holocaust, also der Startpunkt dieser Erinnerungskultur, dieser öffentlichen, markiert vielleicht noch eher so einen Bruch mit etwas, das wir mentalitätsgeschichtlich eine Kontinuität nennen könnten. Also da war noch ganz viel unter dem Mantel des Schweigens. Diese NS-Verbrechen, die waren noch nicht aufgearbeitet. Die Gesellschaft hat sich in ihrer Rolle noch nicht kritisch reflektiert. Und diese Serie, das ist quasi wie der erste in der Breite wirksame Einschlag in ein Selbstverständnis der Gesellschaft. Und Spielbergs Film dann traf eher auf eine Gesellschaft, die bereits in einem hohen Maße Bereitschaft zeigte, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, damit diesen Verbrechen der NS-Zeit Raum zu geben, sich denen zu stellen, sie aufzuarbeiten, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ja, insofern ist Schindlers Liste dann vielleicht besonders in Deutschland auch identitätsstiftend für eine ganze Generation. Und bei beiden lässt sich aber sagen, um so ein Fazit zu ziehen, dass sie eben auch ja, Wegmarken sind oder paradigmatisch für den Anspruch, dass man aus Geschichte Lehren ziehen kann. Also darum waren sie wahrscheinlich auch so erfolgreich. Darum hat man diese Filme oder hat man vor allem Schindlers Liste dann auch zum Schulstoff gemacht. Also frei nach Gandhi, die Geschichte lehrt den Menschen, dass der Mensch nichts lehrt aus der Geschichte, gilt hier eben nicht. Also man kann sich diesen Film anschauen und Lehren daraus ziehen. Und das hat diesen Film, hat wahrscheinlich auch die Serie Holocaust unglaublich erfolgreich gemacht und eben auch dazu beigetragen, dass so etwas wie eine öffentliche Erinnerungskultur entstehen konnte und noch immer da ist.
Und diese Erinnerungskultur, muss man ja auch sagen, die war natürlich auch von anderen Dingen geprägt als jetzt von diesen beiden medialen Ereignissen. Ja. Es gab gerade im historischen, akademischen Umfeld ein paar Ereignisse, die auch sehr wirkungsvoll waren. Es gab 1985 den Historikerstreit, wo es unter anderem darum ging, inwiefern man Stalins Gulags mit den KZs der Nazis vergleichen kann. Es gab 1996 die Goldhagen-Debatte, wo es um das Buch ging, Hitlers willige Vollstrecker, und dann die These von der kollektiven Schuld der Deutschen, des Tätervolks. Es gab die sogenannte Wehrmachtsausstellung, die von 95 bis 99 stattfand, in über 30 deutschen Städten, initiiert vom Historiker Hannes Heer, über die Verbrechen der Wehrmacht, die auch mit dem Mythos aufgeräumt hat, dass die Wehrmacht, das waren die Guten, im Gegensatz zur SS, der Mörderbande. Wenn du diese Ereignisse nimmst und du schaust dir diese beiden Medienproduktionen an, wie verhält sich das zueinander? Was war quasi wichtiger?
Ich glaube, man kann nicht von wichtiger sprechen. Ich meine, es hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt wahrscheinlich hunderte Ereignisse auch auf lokaler, regionaler Ebene, die diese Aufarbeitung oder diese Entstehung einer Erinnerungskultur befördert haben. Also was ich zum Beispiel gerne in dieser Folge noch besprochen hätte und was ich auch unglaublich wirkmächtig finde oder was auch wirkmächtig war, das ich dann aber aus Zeitgründen rausgenommen habe, ist die Graphic Novel Maus, A Survivor's Tale. Kam 1986 raus, ist ein Comic von Art Spiegelman, der den Holocaust wie eine Fabel erzählt, anhand von Tierfiguren, also die Juden sind Mäuse, die Nazis Katzen, die Franzosen Frösche und so weiter. Und auch das war ein unglaublich wirkmächtiger Anlass, der zu einer Erinnerungskultur beigetragen hat. Und natürlich waren das auch diese Ereignisse, die du genannt hast. Also die Goldhagen-Debatte auch, die hatte auch einen sehr breiten gesellschaftlichen Impact. Aber ich glaube, die Filme, die ich ausgesucht habe, oder beziehungsweise die Serie und der Film, das waren einfach Ereignisse, die einen unglaublich großen Impact hatten. Also schon nur von der breiten Wirkung her, wir haben ja die Zahlen kurz angetönt, $320 Millionen Einspielergebnis, unglaublich viele Leute, die Schindlers Liste gesehen haben, 120 Millionen Menschen in den USA, die Holocaust, also die Serie gesehen haben. Also das ist schon nur von der Breite her unglaublich. Und aus dieser Sicht haben diese beiden Produktionen natürlich den größten Einfluss oder bringen das Thema zumindest bei unglaublich vielen Menschen überhaupt erst in die Köpfe.
Und vielleicht als Schlussfrage darauf gleich anknüpfend. Ist denn das gut? Ist es richtig, dass wir letztlich es diesen filmischen Mitteln zu verdanken haben, die viel mit Fiktion arbeiten, mit Dramatisierung, mit Emotionalisierung? Ist es gut, dass wir, wenn wir uns an den Holocaust erinnern, dass wir das oft mit den Bildern tun, die wir über diese Filme vermittelt bekommen haben?
Ja, dazu kann man natürlich eine Meinung haben, die ich nachher auch noch kundtun werde. Ich habe mir, als ich für diese Folge recherchiert habe, permanent die Frage gestellt, wo kann ich Claude Lanzmann unterbringen? Claude Lanzmann, das vielleicht eine abschließende Bemerkung oder auch vielleicht die finale Pointe, die für diese Frage unglaublich relevant ist. Claude Lanzmann war ein französischer Regisseur und sein Hauptwerk war der Dokumentarfilm Shoah. Ist 1985 erschienen. Shoah ist jüdisch, steht für Katastrophe, also die Bezeichnung für diesen Völkermord. Und Shoah war ein Dokumentarfilm von sagenhaften 9 Stunden Länge. Und dieser Dokumentarfilm besteht nur aus Interviews mit Zeitzeugen, Opfern, Tätern, Widerstandskämpfern. Es gibt darin keine Archivbilder, keine Sequenzen, Filmbilder, keine Töne, quasi historische Töne, sondern einzig und allein das gesprochene Wort der Zeitzeugen. Und Lanzmann konstruiert damit eigentlich den Hergang des Massenmords über 9 Stunden lang in einer Nüchternheit und zugleich emotionalen Berührtheit, nur aus diesen Erzählungen heraus. Und Lanzmann hat Spielberg vor allem aufs Heftigste kritisiert. Shoah, sein Film, gilt heute eigentlich auch als so etwas wie das wahrhaftigste Dokument zum Holocaust, weil es eben die Stimmen der Betroffenen wiedergibt. Und man kann sich natürlich fragen, ob es zulässig ist, Geschichte mit den Mitteln Hollywoods in die Köpfe zu bringen. Ist es zulässig, sich an den Holocaust, an diese schlimmsten Verbrechen, Gräueltaten mit fiktiven Bildern zu erinnern? Und ich würde sagen, ich verstehe den Impuls von Lanzmann, zu sagen, dass einzig die Überlebenden diesen Gräuel schildern können, aber ich bin trotzdem der Meinung, man darf einen Film über den Holocaust machen. Denn alles, was irgendwie die Auseinandersetzung mit diesem Thema ermöglicht, was Menschen dazu bringt, sich mit Geschichte zu beschäftigen, ist eigentlich gut. Also insofern, ja, Schindlers Liste ist ein guter Film. Ich werde den mit meinen Kindern schauen, sobald sie alt genug sind, weil ich finde, es ist unglaublich wichtig, sich ein Bild zu machen. Und das darf auch emotional sein, durchaus, weil ich es ein unglaublich wichtiges Thema finde.
Ja, ich würde hier im Sinne der Dramaturgie gerne etwas widersprechen, aber kann das nicht guten Gewissens tun. Ich sehe es genau gleich. Man redet ja oft vom Zweck, der die Mittel heiligt, und meint das oft abwertend. Mhm. Aber ich glaube, in diesem Fall, in dieser Lage, trifft das ziemlich gut. Mhm. Ja, und bevor wir etwas konstruieren, wo kein Gegensatz ist, denke ich, belassen wir es dabei. Das war eine sehr interessante Folge, Mirko. Ich habe viel gelernt. Wir haben heute geredet über die Erinnerung, das Erinnern an den Holocaust. Und wir haben das gemacht, vor allem anhand der Frage, wie uns Medienereignisse dabei geholfen haben, unsere Erinnerung an den Holocaust auch aufzubauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn euch diese Folge und unsere anderen Folgen gefallen haben, dann bitte, 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 kleine Bettelnummer an dieser Stelle, aber es ist wichtig, liked uns, gebt uns ein Like, empfehlt uns und abonniert uns auf euren gängigen Podcast-Plattformen. Ihr findet uns auch auf unserer Website überall geschichte.info und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an podcast@überallgeschichte.info. Steht auch alles in den Shownotes. Und wenn wir schon beim Betteln sind, wir haben eine kleine Spendenkasse online, wo ihr uns unterstützen könnt mit einem kleinen Betrag. Und auch wenn es nur was ganz Kleines ist, uns freut das. Es hilft uns, diese Show zu machen. Und vielleicht ganz zum Schluss für die Leute, die in und um Basel leben und wohnen oder auch einfach gerne hinreisen wollen. Am 14. März, Donnerstag, 14. März, da haben wir um 18 Uhr einen Live-Podcast. Wir nehmen auf im Historischen Museum Basel im Rahmen der Basel Geschichtstage. Es wird dort gehen um den Brand von Schweizerhalle. Ein lokales Ereignis mit einer europaweiten Wirkung. Und uns würde es sehr freuen, wenn wir ein paar von euch im Publikum hätten, möglichst viele sogar. Das war's von mir für heute. Vielen Dank, wir hören uns bald wieder. Bye bye.
Vielen Dank, bis dann.